zurück in zur Zeit von Jesaja. Ich habe hier, muss schauen, ich habe hier hier ist es. Ich habe hier zitiert, 1. Korinther 14, Vers 21 bis 22 auf der Folie. Und dann habe ich die Stelle von Jesaja 28 darunter. Dort ist die Rede von in Jesaja 28, Vers 9. Dort ist die Rede, dass Gott zu dem Volk spricht, das die Botschaft nicht hören will. Also Jesaja sprach über, als Prophet. Und er sagt, wen will er denn Erkenntnis lehren? Und diesem Volk wird dann das Gericht angekündigt. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden, sie wollten da nicht hören. Diese Leute haben die Propheten gehört und gehört und gehört, auf ihre Sprache, wollten aber nicht hören. Dann hat Gott gesagt, na wartet, wenn ihr nicht hören wollt, dann schicke ich euch Fremdsprachen. Dann kamen die Soldaten der Assyrer vom Norden, das ganze Land eingenommen, das Nordisrael, haben alles besetzt und die Israeliten haben links und rechts nur Assyrisch gehört. Aber sie konnten natürlich Assyrisch nicht sprechen und verstehen. Aber sie haben haben lauter Fremdsprachen gehört. Und die Tatsache, dass das Volk Fremdsprachen hörte, war von Gott her ein Zeichen für diese ungläubigen Israeliten, dass das Gericht kommt. Und das kam ja dann auch. Die Assyrer haben Samaria gefangen weggeführt in die assyrische Gefangenschaft. Das heißt, das Hören von fremden Lippen und fremden Sprachen, dort Assyrer, war ein Zeichen des nahenden Gerichtes. Paulus sagt jetzt in Vers 21, 22, nicht übersetzte Sprachenreden ist für Ungläubige, wahrscheinlich hier für ungläubige Juden, ich weiß es nicht, aber er sagt für Ungläubige, ein Zeichen von Gericht. Also er sagt es nicht wörtlich von Gericht, aber in der Parallelstelle in Jesaja 28 waren die Sprachen, das Hören von Sprachen, die man nicht versteht, war ein Zeichen des nahenden Gerichtes. Ich habe hier geschrieben, Ausgangspunkt, das alttestamentliche Zitat, das Hören unverständlicher Fremdsprachen war damals ein Zeichen des nahe bevorstehenden Gerichtes. Und daraus zieht er die Lektion in Vers 22, wer die Christusbotschaft wer nicht glaubt an die Botschaft, zu dem geht Gott auf Distanz. Das heißt, er versteht Gott nicht mehr. Er versteht Gott nicht. Die Tatsache, dass es also Fremdsprachen gab jetzt, die gesprochen wurden auf übernatürliche Weise, war ein Zeichen, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich die Parallele jetzt richtig ziehe, war ein Zeichen von dem nahenden Gericht. Also im Pfingsttag, wie war das am Pfingsttag? Da war es einerseits Gnade, Gott spricht verschiedene Sprachen, aber andererseits sollten die Israeliten hören, wenn ihr nicht mehr hört, dann wende ich mich zu den Heiden. Dann gehe ich, dann spreche ich andere Sprachen. Andere Sprachen als Hebräisch. Und das Gericht kam. Israel bekam noch 40 Jahre Geduld. Israel bekam noch 40 Jahre die Chance. Und Gott hat in diesen 40 Jahren offensichtlich diese Wunder gewirkt. Und eins der Wunder war das Zungenreden. Und es scheint mir so, dass Paulus gerade sagt, schaut, die Tatsache, dass es dieses Zungenreden gibt, dass es Fremdsprachenreden gibt, das sollte doch den Israeliten zeigen, dass Gott auf Distanz geht. Das ist für mich jetzt die Parallele, die ich ziehe aus Jesaja 28, weil Paulus gerade diese Stelle hier zitiert. Das heißt, der Sinn des Zungenredens, dieses Wunders, es war ja damals ein Wunder, das war keine Frage, dass das ein Wunder war, das viele, oder also jedenfalls manche hatten, Paulus hatte es und andere auch. Der Sinn dieses Wunders war, dass Israel erkennt, Gott geht auf Distanz. Und wenn sie nicht Buße tun, kommt das Gericht. So ist also das Zungenreden ein Zeichen, nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Das sagt Paulus. Es ist ein Zeichen für die Ungläubigen, Vers 22. Also die Tatsache, dass es damals das Zungenreden gab, sollte die Israeliten zum Aufhorchen bringen. Das begann ja in Israel, es begann in Jerusalem selber, hat sich dann ausgebreitet, natürlich, überall, wo die Botschaft hinkam, also bis in Korinth, gab es dieses Zungenreden. Nicht von allen gesprochen, aber es gab es, immer wieder kam es vor, offensichtlich. Sonst hätten die Korinther das Problem nicht gehabt. Und das war 15 Jahre vor 70 nach Christus. Im Jahr 55 ist der erste Korintherbrief geschrieben worden. 15 Jahre später kam das Gericht. Und es war schrecklich. Nicht über Korinth, über Jerusalem kam das Gericht. Aber Paulus stellt das in einen alttestamentlichen Kontext und sagt, denk dran, im Alten Testament gab es Fremdsprachen und jetzt gibt es Fremdsprachen. Und das zeigt, dann hat man einen Sinn, dann sieht man einen Sinn hinter dieser eigenartigen Wundergabe, die es da gegeben hat. Und das gibt auch Verständnis, warum es später verschwunden ist. Nach 70 nach Christus gibt es kein Beleg in der Kirchengeschichte für Zungenreden. Das war weggeblasen. Die einzigen Montanisten, das waren Irrlehrer, also die waren keine Christen, sondern das waren wirklich Irrlehrer, die Montanisten, bei denen gab es, sagt Tertullian, gab es Zungenreden, aber bei den Mormonen gibt es das auch und bei irgendwelchen Indianervölkern gibt es das auch. Also Zungenreden an sich ist eine bekannte Sache, aber dieses Zungenreden der Bibel, ja, von dem die Bibel jetzt spricht, nicht dieses Zungenreden, gab es. Das gab es nirgends mehr. Augustinus und auch andere schreiben, kommt nirgends mehr vor in der Kirchengeschichte. Könnte man sagen, ja, die sind halt einfach alle abgefallen und irgendwann, als das Evangelium wieder entdeckt wurde, kam das Zungenreden wieder. Nein, es kam nicht, Luther hat nicht in Zungen gesprochen. Und als dann das Evangelium wieder ganz aufblühte in der Reformation, es gab kein Zungenreden, keine Zungenbewegung. Allerdings im 20. Jahrhundert, 1900, im Jahr 1900 in Amerika, begannen zwei Frauen Zungen zu reden. Interessant, dass es mit Frauen begann. Ich habe nichts gegen Frauen, aber der Feind weiß auch, wo er ansetzen kann. Da begann die moderne Zungenbewegung in Amerika, kam dann 6 Jahre später nach Europa, 1906 waren es auch Frauen in Europa, die Zungenbewegung brachten, und dann entstand der große Clash zwischen den unter den Evangelikalen. Also es entstand eine Kluft zwischen den Christen. Die einen waren die Pfingstgemeinden, die anderen waren die Nicht-Pfingstgemeinden. Und dann entstand aber nicht nur das Zungenreden, sondern auch viele andere ganz eigenartigen Dinge. Da gab es noch dieses heilige Lachen und verschiedene ganz ungute Sachen. Ich möchte das als Abschluss von heutigen Abend, wie ist die moderne Zungenbewegung einzuordnen? Möchte ich jetzt doch darauf eingehen. Morgen haben wir ja noch einen Abend und wir können ich möchte gerne dann noch auf weitere Fragen eingehen, aber ich möchte das hier abrunden zuerst. Das moderne Zungenreden ist nicht das Biblische und ich habe 5 Gründe dafür. Meistens handelt es sich nicht um eine wirkliche Sprache. Es gibt eine Forschungsarbeit von 2 Forschern, Kalben und Tildal. Ich habe von Professor Janssen, er hat uns das erzählt. Kalben und Tildal in Amerika wurden von der lutherischen Kirche 10 Jahre freigestellt, um die Zungenbewegung zu untersuchen. Die haben 10 Jahre Zeit gehabt, Tausende von Interviews zu halten und Tonbandaufnahmen zu machen, um die Zungenbewegung zu untersuchen, und haben sich viel Mühe gemacht. Sie kamen zu dem Schluss, nach 10 Jahren haben sie gesagt, von allen Untersuchungen, die wir gefunden haben, war keine der Sprache, die wir auf Tonband aufgenommen haben, eine Sprache. Das heißt, kein Zungenreden, von allen Zungenreden, das sie aufgenommen haben, war eine Sprache. Woher weiß man das? Ich glaube, ihr habt ja selber eine Linguistin unter euch. Die Linguisten wissen das, dass man eine Sprache kann man erforschen, auch wenn man sie nicht kennt. Man kann auch herausfinden, ob es ein Gelalle ist oder eine Sprache. Das heißt, es gibt gewisse Eigenheiten, wo man recht schnell draufkommen kann. Es gibt da Kriterien, wo man recht schnell draufkommen kann, ist es eine echte Sprache oder ist es nur ein Wiederholung von gewissen Silben, obwohl manchmal ein paar Wörter noch eingestreut werden und dann wieder die Wiederholung der Silben. Das kann man ganz schön wissenschaftlich heute ganz einfach klären. Und von denen, die Sie aufgenommen haben, ich weiß nicht, wie viele tausende Zungenreden Sie auf Tonband aufgenommen haben, von denen haben Sie kein einziges gefunden als eine echte Sprache. Zweitens, nicht dieselbe Übersetzung, wenn sie mehrere übersetzen. Das heißt, dieselben Leute haben dann die Zungenreden, die sie auf Tonband aufgenommen haben, haben sie dann den Übersetzern vorgespielt. Das haben ja einige gesagt, sie können übersetzen. Dann sind sie hingegangen mit dem Tonband und sagten, wir spielen Ihnen jetzt die Zungenrede vor und bitte könnten Sie uns die Übersetzung geben. Dann haben sie vorgespielt, die haben übersetzt und die haben fest mitgeschrieben oder wieder aufgenommen, ja. Dann sind sie zum nächsten Übersetzer gegangen, der auch gesagt hat, er kann übersetzen, und haben es ihm vorgespielt und haben wieder aufgenommen, was er der jetzt für übersetzt. Und dann gingen sie zum dritten Übersetzer und haben es dem dritten Übersetzer vorgespielt und der hat auch wieder übersetzt. Und dann haben sie die Übersetzungen verglichen und sie haben von allen Fällen, die sie übersetzen ließen, von allen, haben sie nicht zwei gefunden, wo die deckungsgleich waren. Was heißt deckungsgleich? Die waren total verschieden. Also die waren nicht annähernd gleich. Die Übersetzungen waren völlig andere. Der eine hat gesagt, der dankt für eine Gabe, der andere sagt, der betet für ein Kind, das gesund werden soll, aber bei der gleichen Zungenrede. Verstehen Sie? Also das hat überhaupt nichts miteinander zu tun gehabt. Dann haben sie gesagt, wie kann das sein? Dann sind sie zurückgegangen zu den Übersetzern und haben gesagt, wie ist es möglich, dass Übersetzer A hat so übersetzt, Übersetzer B hat ganz was anderes übersetzt und Übersetzer C hat wieder anders übersetzt. Wie ist das möglich? Und dann hatte einer die Frechheit zu sagen, ja, der Heilige Geist übersetzt halt verschieden. Und da hat sich nicht mal geschämt dafür. Ja? Also das ist Verblendung, wenn man so spricht. Aber ich sage nur, die wissenschaftliche, rein wissenschaftliche Befunde, die wir haben, ist jetzt so, dass man hat nichts gefunden. Jetzt kann man sagen, ja gut, die 10.000 oder wie viel sie hatten, die haben halt leider lauter falsche Zungenredner erwischt, aber vielleicht gibt es doch irgendwo noch ein paar echte. Natürlich. Aber wir sollten sehr vorsichtig sein. Dritter Punkt, im Zusammenhang, diese ganze Sache, die moderne Zungenbewegung, entstand im Zusammenhang mit einer unbiblischen Lehre. Das heißt, die Zungenbewegung, die kam nicht von ungefähr, einfach aus einer ganz klar biblischen Sache heraus, sondern da war schon vorher viel Falsches gelehrt worden. Ein Beispiel: in der Heiligungsbewegung, aus der die Pfingstbewegung kam, hatte zum Beispiel Tore gelehrt, falsche Lehren über den Heiligen Geist gelehrt, und über die Geistestaufe. Man hat eine Zwei-Stufen-Lehre gelehrt. Tore, sogar Moody, aber Moody war noch sehr biblisch, nur in einem Punkt. Er hat ein falsches Vokabular verwendet. Also Moody, möchte jetzt nichts gegen Moody sagen, aber Tore, der Nachfolger von, also der spät, ein bisschen später kam nach Moody, der hat gelehrt, die Geistestaufe ist eine zweite Erfahrung, eine die jeder Christ machen muss. Und da kommt man dann auf eine höhere Stufe des Christseins. Also so, dass es zwei Arten von Christen gibt, die Nicht-Geistgetauften und die Geistgetauften. Und das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. In der Bibel ist die Geistestaufe etwas, was jeder bekommt in dem Moment, wo er den Heiligen Geist bekommt. Das ist ja die Geistestaufe. 1. Korinther 12, Vers 13 haben wir gestern ja gelesen. Also die Pfingstbewegung, die moderne Zungenbewegung trat tatsächlich auf im Zusammenhang mit anderen unbiblischen Lehren über den Heiligen Geist. Eine Zwei-Stufen-Lehre, die dann zu einer Spaltung der Christenheit, einer furchtbaren Spaltung der Christenheit geführt hat im Anfang des 20. Jahrhunderts. Viertens, entgegen der biblischen Lehre wird oft behauptet, das Zungenreden sei nicht ein Gebet. Ich habe das selber erlebt. Da hat jemand in Zungen geredet und dann hat er gesagt, das war dann, hat er gemeint, das war jetzt eine Weissagung. Also der hat Zungenreden und Weissagen vermischt. Also der hat gesagt, Zungenreden ist die Weissagung, nur in einer fremden Sprache. Das gibt es in der Bibel gar nicht, so etwas. Fünftens, bei den meisten Zungenrednern hat man festgestellt, dass sie nicht wussten, was sie sagen wollten, was sie formulieren wollten. Das heißt, sie redeten ohne Denken. Mir hat ein Zungenredner gesagt, das ist so wunderbar beim Zungenreden, da kann ich mein Verstand völlig ausschalten und kann einfach sprechen, Zungen sprechen. Das ist sehr entspannend. Beim Autofahren tue ich das immer. Wie bitte? Was ist mit dem Verstand? Der ist passiv. Das ist genau das, was wir nicht tun dürfen. Den Verstand dürfen wir nicht passiv liegen lassen. Oder ein anderer Prediger hat gesagt, der Verstand muss weg. Der Bruder wollte Zungenreden lernen, da hat er ihm die Hände aufgelegt und hat gebetet, der Verstand muss weg, der Verstand muss weg, der Verstand muss weg. Und er wollte ihm suggerieren, nicht denken. Es kommt schon, das Zungenreden, aber darfst nicht denken. Das ist dämonisch, Geschwister. Das ist gefährlich. Also es ist gegen die Art Gottes, ich habe das schon gesagt, es ist gefährlich, den Verstand auszuschalten. Das habe ich. Nächstens und zum Schluss, mit dem schließe ich jetzt, Zungenreden als kontinuierliche Gabe, das ist die Schlussfolgerung für heute, Zungenreden als kontinuierliche Gabe gibt es nicht mehr. Ich sage nicht, dass es als einmaliges, punktuelles Wunder das nicht geben könnte. Jemand hat mir erzählt, er hätte im Zug mit jemandem sprechen wollen. Er konnte die Sprache nur ganz, ganz bruchstückhaft und er wollte dem das Evangelium erklären. Und als er anfing zu reden, kamen die Worte nur so und er sagte, das war ein Sprachenwunder. Ich habe den Menschen das Evangelium erklärt. Ich kann die Sprache gar nicht. Ich kann nur ein paar Brocken von der Sprache. Aber ich habe alles erklären können. Alles kam. Ich wusste alles und er hat alles verstanden. Es war ein Sprachenwunder. Sowas gibt es schon, einmalig, aber nicht im Sinne einer kontinuierlichen Zungenreden als Gnadengabe. Wir können das nicht beweisen, können wir nicht, aber wer es anders behauptet, der muss den Beweis antreten, dass das biblische Zungenreden, dass das Zungenreden, das er heute hat, dass das biblische Zungenreden ist. Das heißt, es darf nicht erlernt worden sein, es muss also von Gott gegeben worden sein, es muss ein Beten sein und dem Beteten muss klar sein, was er gebetet hat. Was er im Gedanken gebetet hat. Drittens, es muss, wenn von verschiedenen Übersetzern übersetzt, dasselbe herauskommen. Viertens, es muss eine echte Sprache sein, die man feststellen kann. Fünftens, es darf nicht im Zuge einer falschen Lehre aufgekommen sein. Und sechstens, die Übersetzergabe muss so sein, dass der Übersetzer jegliches Zungenreden übersetzen kann. Ganz, und zwar natürlich richtig übersetzen. Wenn das ist, dann sage ich, okay, warum soll ich dann dagegen sein? Aber das muss zuerst, man muss diesen Beweis antreten. Ja. Viele sagen, nein, das mache ich nicht, ich lasse mein Zungenreden nicht aufnehmen auf Tonband und ich lasse es niemand vorspielen. Warum nicht? Ja, vielleicht hat man Angst, dass es dann doch nicht das biblische Zungenreden ist. Damit schließen wir heute.